Texans long snapper John Weeks here, and you're listening to another episode of Hats Off the Bowl, the official podcast of Texans Nation in Germany, Austria, and Switzerland. Horns up.
Mills, the toss to Pierce. Right side has a block across the 30, 35, to the outside 40, the 50, right sideline, the 40 of the Chargers, the 30, 20, 10, 5, rock and roll, touchdown, Houston, 75 yards. Watt knocks the ball out. J.J. running for it, picks it up. 35-30 to his left of 25, and he's brought down. J.J. Watt, stripped, sacked.
Intercepted, too high for Duke Johnson. And it's Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick six for Houston.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heads of the Bull, dem Podcast der Texans Nation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin René J. und habe heute den Chris dabei. Grüß dich, Chris.
Hallo zusammen.
Und wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen. Einmal den Emil von der Big Blue Germany.
Moin.
Grüß dich. Und den Mike vom Red Zone Podcast. Hallo Mike.
Servus, freut mich.
Schön, dass ihr da seid. Das ist für uns eine Premiere. Wir haben heute zwei Giants-Experten aus zwei unterschiedlichen Richtungen da. Wir freuen uns richtig auf diese Runde. Mike, dein Kumpel Daniel war letztens schon bei uns und hat uns den Red Zone Podcast kurz vorgestellt. Deshalb gehe ich gleich mal zum Emil rüber. Magst du uns mal ein bisschen was darüber erzählen, was ihr als Community so macht, wo man euch erreichen kann?
Oh, also, Big Blue Germany. Wir sind der erste Giants-Fanclub im Dachraum. Auch von den Giants offiziell anerkannt. Das war eine Tortur. Und uns findet man auf allen Social-Media-Kanälen. Und ansonsten, was machen wir? Also, ich sag mal, im Groben sind wir erstmal Anlaufstelle für alle Giants-Fans. Und wir versteifen uns so ein bisschen auf Community-Interaktion. Sei es jetzt rund um das London-Game, was vor kurzem war. In Zukunft, wenn dann doch Corona mal doch ganz weg ist, planen wir dann gemeinsame Reisen. Ja, und sagen wir mal, das ganze Fanleben so ein bisschen interaktiver und gemeinschaftlicher zu gestalten. Ja, das probieren wir jetzt seit knapp 2 Jahren. So lange gibt es uns jetzt schon. Und mal gucken, ob das noch größer wird und ob wir mehr und mehr werden und so dann halt ein bisschen mehr den Giants Fantum in Deutschland und im deutschsprachigen Raum vertreten können.
Erfolg tut er ja ganz gut. Wenn man dann so eine Saison spielt wie jetzt gerade und gut dasteht, könnte das ja schon dazu führen, dass man wächst im Fanbereich. Mike, du bist ja mit dem Red Zone Podcast nicht auf ein Team alleine fokussiert, sondern guckst dir die ganze Liga an. Bist selbst aber leidenschaftlicher Giants-Fan. Wie bist du dazu gekommen?
Boah, das ist schon ein bisschen länger her. Also ich verfolge die NFL schon seit, ich sag mal, Mitte, Ende der 90er Jahre und bin hier ja, quasi standardmäßig über die Familie dahin gekommen. Also mein Bruder, der nochmal 10 Jahre älter ist als ich, der war schon Giants-Fan und dann über die Schiene sozusagen da reingekommen und dann eine Zeit lang auch in den USA gelebt, weil ich dort studiert habe und habe dann dadurch natürlich auch immer noch weiter die NFL immer intensiver verfolgt und die Giants waren halt in der Hinsicht schon immer dann mein Team.
Bevor wir zu unserem Spiel kommen, wollen wir wie immer ein paar Blick auf die News werfen. Chris, magst du mal erzählen, was in der Mini-Buy bei uns passiert ist?
Ja, eigentlich nicht allzu viel, ne? Der Injury Report kam eben erst kurz vor der Sendung raus und ja, ist jetzt nicht so lang wie in den letzten Wochen, aber Brandon Cooks steht immer noch drauf. Der ist beim Training wieder aufgetaucht. Hat aber nicht richtig mittrainiert oder ich weiß nicht, was hat er genau gemacht? Hast du das verfolgen können? Auch nicht so richtig. Okay, also er hat auf jeden Fall scheinbar immer noch was am Handgelenk. Da muss man dann mal sehen. Er hat ja eigentlich auch heute ist Mittwoch, eigentlich hat er dann auch normalerweise seinen Tag, an dem er eh frei hat, Veterans Day. Dann ist es ja schon ganz nett, dass er sich mal gezeigt hat. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Nico Collins und Malik Collins konnten wieder ein bisschen mittrainieren. Das lässt schon mal dran hoffen, dass die vielleicht wieder mitmachen können. Dafür steht Damien Pierce mit drauf. Das macht ein bisschen Sorge, aber er hat auch mit trainiert. Das wird hoffentlich gehen. Und ansonsten hat man eigentlich nicht so viele News, meiner Meinung nach.
Ja, mir fällt jetzt auch nichts anderes ein, außer nochmal zu erwähnen, dass, wie gesagt, Brandon Cooks wirklich offiziell wieder da war, nachdem er letzte Woche ja nicht zum Spiel erschienen ist. Bei den Giants gab es ein paar News. Ihr kommt aus der Bye Week. Mögt ihr mal berichten, was da bei euch passiert ist?
Oh, an sich war es bis kurz vor Ende eine relativ ruhige Bye Week, bis dann unser Starting Safety Xavier McKinney zurückkam, überraschenderweise, und sich in der Bye Week verletzt hatte. Und der hat sich die Hand gebrochen und wurde dann in mehreren Fingern operiert und ist jetzt so für mindestens 4 Wochen raus, aber man schätzt schon, dass er ein bisschen länger raus sein wird. Zudem wurde ja festgestellt, dass Cornerback Aaron Robinson wahrscheinlich die Saison auch nicht mehr zurückkommen wird. Aber positiv 2 Sachen. Wide Receiver Kenny Golladay ist wohl fit genug, um gegen die Texans zurückzukommen. Das ist wohl unsere größte positive Errungenschaft aus der Bye Week.
Dem kann ich jetzt gar nicht mehr so wirklich was hinzufügen. Das hast du schon wunderbar zusammengefasst, lieber Emil. Ich glaube, die große Story ist halt McKinney. Der wird uns sicherlich in der Defensive helfen. Bei den Giants ist es jetzt nicht gerade so, dass die Secondary gespickt ist mit Spielern. Wir sind da doch sehr, sehr dünn besetzt. Und gerade so ein junger, aufstrebender Spieler, der fehlt da dann sicherlich dort hinten drin.
Mag ich noch mal kurz erwähnen, was genau oder was man weiß, was da passiert ist?
Das ist, ich weiß nicht, ob du mehr gehört hast, Emil, aber ich glaube, das ist halt gar nicht so wirklich klar. Es ist halt mit so einem ATV, also mit so einem Motorrad, also mit einem Vierrädler ist er da rumgefahren, angeblich bei einer Sightseeing-Tour, aber er wollte da jetzt nicht wirklich viel zu erzählen, was genau passiert ist, ob er selbst gefahren ist, ob jemand anderes gefahren ist. Spielt ja am Ende des Tages auch nicht wirklich irgendeine Rolle. Das, was eine Rolle spielt, ist halt, dass er zurückgekommen ist mit einem Arm in der Schlinge und wird den Giants jetzt in einer Phase, wo sie halt tatsächlich in die Playoffs mitspielen, nicht zur Verfügung stehen.
Ja, schade. Schlecht für euch, könnte vielleicht gut für uns sein. Da kommen wir später noch zu. Wir haben gerade irgendwie NFC East Weeks. Chris, nachdem wir gegen die Giants spielen, dürfen wir gleich gegen die Commanders ran und hatten gerade das Spiel gegen die Eagles. Wie hast du das Spiel erlebt?
Ja, es war überraschend ordentlich, kann man sagen. Ne? Für so ein Spiel an einem Donnerstag, wo man ja dann doch irgendwie auch im Fokus der Nation steht und so, haben sie sich eigentlich ganz ordentlich verkauft für den Rekord, den wir haben. Zur Halbzeit unentschieden rauszugehen und das war, glaube ich, der schlechteste Halbzeitstand der Eagles in dieser Saison, ist schon nicht verkehrt. Und gut, dass wir am Ende verloren haben, da bleiben wir ja dabei, für den Draftpick ist es eigentlich ja auch besser so. Und wenn man sich dann aber gegen die aktuell wohl stärkste Mannschaft der NFL halbwegs gut verkauft, hat man ja nicht so viel falsch gemacht.
Ich bin tatsächlich auch wach geblieben für das Spiel oder zumindest aufgestanden, obwohl ich das eigentlich gar nicht vorhatte und war dann tatsächlich positiv überrascht von der ersten Hälfte. Lief wirklich gut. Running Game lief. Damien Pierce hat ein neues Season-Career-High mit 136 Yards gehabt. Ja, es kommen halt die alten Schwachpunkte immer wieder raus. Ne? Sobald Davis Mills was leisten muss, bröckelt es halt. Und die Offense ist zu ausrechenbar. Nachdem man irgendwie alle Plays einmal durch hat und wieder anfängt, sie nochmal durchzugehen, gegen Ende des Spiels wissen die Gegner schon, was kommt und dann läuft nichts mehr zusammen. Das ist ein bisschen schade. Die Defense hat sich sehr eindrucksvoll zurückgemeldet. Jerry Hughes hatte wieder so einen ziemlich guten Tag. Immer alle paar Wochen haut immer so ein Tag raus. 2 Sacks, 2 Tackles for Loss, 2 Quarterback-Hits. Das ist schon bei einer sonst total schwachen Defensive Line gar nicht so schlecht. Wir schmunzeln ein bisschen. Ja, wir suchen uns schon wirklich die Kleinigkeiten raus, über die wir uns freuen.
Ich habe ja so ein bisschen gehofft gehabt. Ich hatte das Spiel am nächsten Morgen gesehen in der 40-Minuten-Version vom Game Pass. Und da war ich doch auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen, über eure Texans. und hatte dann zur Halbzeit schon noch so ein bisschen gehofft, also oh, könnte das wirklich eine Überraschung geben, könnten sie den Eagles hier eine Niederlage zufügen. Hat dann am Ende nicht ganz gereicht, da hat sich dann halt die Qualität dann doch irgendwie durchgesetzt, dann in der zweiten Hälfte. Aber gerade über das Running Game, ich sag mal, wenigstens habt ihr so ein bisschen eine Blaupause geliefert, vielleicht für andere Teams, was sie machen können, um den Eagles irgendwie gefährlich zu werden.
Ja. Wobei man natürlich sagen muss, wir haben von dem Ausfall von Jordan Davis schon profitiert. Die hatten immer noch, Javon Hargrave hat ein richtig krasses Spiel gegen uns, mit 3-6. Hast du die Szene gesehen, Chris, wo er Quessenberry richtig auf die Nase legt hat und der nachher irgendwie 8 Yards vom Play weglag? Das war wirklich grausam. Wenn der noch in der Mitte gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich nochmal ein etwas anderes Spiel gewesen. Apropos Spiel, wir haben ein Spiel auch am Wochenende, deshalb seid ihr da. Wir freuen uns schon auf das zu einem Spiel. Ich muss gerade überlegen, spielen wir in New York oder in Houston? Ich weiß es gerade gar nicht.
In New York.
Okay. Also wir sind bei euch zu Gast, nachdem ihr heute bei uns zu Gast seid. Lass uns mal so ein bisschen auf ein paar Matchups gucken, die für das Wochenende so interessant seid. Wo seht ihr besonders eure Stärken, eure Schwächen? Wie habt ihr auch die Saison bisher so wahrgenommen?
Stärken und Schwächen ist mal so ein bisschen schwer einzuordnen, gerade in der aktuellen Situation, da wieder eine Menge Leute verletzt sind. Es kommen ein paar wieder. Aber ich sag mal, klare Stärke des Teams ist aktuell das Running Game. Also auch wenn das letzte Spiel gegen die Seahawks nicht so gut aussah, aber ist man dann doch im Regelfall da gut bewaffnet, gerade mit Saquon Barkley, der aktuell in Topform ist. Und auch Daniel Jones ist tatsächlich im Running Game eine absolute Waffe, ist dazu instande, gern mal Runs für 10, 15, 20 Yards loszubrechen. Ansonsten würde ich sagen, die O-Line spielt tatsächlich okayisch. Gerade Left Tackle Andrew Thomas ist, also wenn nicht gerade der beste Left Tackle in der Liga, der ist wirklich dominant durch und durch. Aber dann ist schon so ein bisschen kritischer tatsächlich, weil offensiv Wide Receiver, die fangen gefühlt nichts, obwohl gerade Darius Slayton, der vor der Saison totgesprochen wurde, so ein bisschen wieder erblüht. Und defensiv, ja gut, da haben wir halt eigentlich eine ganz gute Front, wenn sie dann mal in Groove kommt. Aber die Secondary ist gerade mit dem Auswahl jetzt von Xavier McKinney doch schon eine Schwachstelle.
Ja, also was ich vielleicht noch ergänzen würde hier zu Emil, ist halt, es ist eigentlich überraschend, dass wir so gut in den Spielen drin sind, weil du hast es ja schon beschrieben, es fehlen so viele Spieler. Ich glaube, die Giants sind das Team mit den meisten Verletzungen oder mit den meisten Spielern auf Injured Reserve. Was Thomas als Left Tackle, die restliche Line ist ganz okay dabei. Aber du hast halt eigentlich kaum Receiver bis auf Slayton. Also wirklich Receiver, die auch Separation kreieren, hast du einfach nicht. Du merkst, Daboll, Kafka, die müssen wirklich um ihre Spieler herum schemen, was sie auch sehr gut machen, damit wir überhaupt den Ball bewegen können. Es kommt halt viel über den Run. Und bei der Defensive kommt leider auch viel über den Run. Also wir sind sehr, sehr anfällig schon in mehreren Spielen gewesen über den Run. Wenn wir jetzt eigentlich auch nochmal über Matchups sprechen, dann ist, glaube ich, unsere Front gegen Damien Pierce, das könnte halt eines der entscheidenden Matchups sicherlich sein in dieser Partie. Und sie kriegen es auch irgendwie nicht gedeckelt, auch von den Linebackern her. Da wurde jetzt auch viel probiert. Ne? Wir haben Tay Crowder, der ehemalige Mr. Irrelevant. Er für einen Spieler, der als letztes gedraftet wurde, eigentlich ganz ordentlich spielt, aber halt einfach auch kein Star-Linebacker ist. Der hat seine Schwächen. Wir probieren da gerade einen Jalen Smith aus. Wir haben auch Landon Collins zurückgeholt, der ja bei uns eher so als Linebacker spielen soll. Da wird halt schon viel probiert, weil man halt sieht, wir haben halt diese Tiefe im Kader halt einfach nicht drin. Auch, dass die Secondary überhaupt so gut spielt, ist auch echt überraschend. So ein Fabian Moreau, der aktuell unser zweiter Cornerback ist, spielt eine richtig starke Saison. Dem haben wir auch von der Straße geholt am Ende.
Nachdem wir ihn da hingesetzt haben.
Ja, richtig, korrekt, korrekt. Und der macht das richtig gut. Also als Man-Corner macht er das echt, also mehr als ordentlich. Aber du merkst halt einfach, irgendwann sind es dann einfach irgendwie ein paar Verletzungen zu viel. Und das siehst du dann auch einfach im Spiel. Die Spieler haben eine tolle Moral. Es funktioniert dann oft sehr gut. Die hängen drin in den Spielen. Aber irgendwann setzt sich die Qualität dann einfach durch. Und wenn dann ein Spieler nach dem anderen irgendwie links und rechts wegfällt, gefühlt jede Woche 2, 3 neue Spieler, dann wird es halt irgendwann mal eng. Und deshalb glaube ich auch, jetzt mal so ein bisschen vorwegnehmen, dass auch das Spiel jetzt am Wochenende Ich tippe natürlich auf meine Giants, aber ich glaube halt nicht, dass es eine klare Sache wird, sondern ich glaube, es wird eine ganz schön enge Kiste werden.
Ihr habt schon Saquon Barkley erwähnt. Er hatte ja in den letzten Jahren doch immer wieder auch mit Verletzungen zu kämpfen. Woran würdet ihr das festmachen, dass er dieses Jahr wieder so aufblüht? Liegt es daran, dass er mal wieder richtig fit ist? Wie viel ist das Scheme da dahinter?
Also ich würde schon sagen, vieles liegt daran, dass er wieder fit ist, weil er jetzt ja, sagen wir mal, 2 Jahre ja offiziell von der großen Verletzung zurück ist. Aber ist im Run-Blocking die O-Line jetzt nicht schlecht. Also die war davor jetzt auch nicht viel schlechter, aber da hat man halt gemerkt, dass er noch so ein bisschen, da fehlt halt Spritzigkeit davor. Und jetzt ist er halt wirklich im Prove-It-Deal jetzt im letzten Vertragsjahr, zeigt das allen nochmal. Das kommt halt für ihn perfekt gerade. Ich meine, für die Giants auch, sonst nicht. Da beschwert man sich nicht, aber ich glaube, dass er fit ist, macht wirklich den Unterschied.
Ja, definitiv. Ich meine, man sagt ja auch oft, dass Spieler eigentlich genauso lange brauchen, wieder auf ihr altes Niveau zu kommen, wie lange sie eine Verletzung hatten. Und bei ihm, er war ja sehr lange verletzt und dann wirklich mal auf diese 100% zu kommen, das braucht einfach. Wenn du dann, ihr habt sicherlich auch das eine oder andere Spiel vielleicht von uns gesehen aus der letzten Saison, das war jetzt auch nicht so prickelnd, da haben wir jetzt nicht gerade durch kreatives Playcalling irgendwie bestochen. Und auch da war die O-Line eine einzelne Katastrophe und dann trägt das natürlich dazu bei, dass er auch letzte Saison, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Emil, einfach viel rumgetänzelt hat. Ne? Also er hat auch keine klare Entscheidung getroffen. Er ist nicht einfach mal downhill, da ist das Loch, ich steige da jetzt durch und renne da durch. Das ist diese Saison schon ein bisschen anders. Er ist deutlich zielstrebiger, deutlich klarer in seinen Entscheidungen, wie er rennt. Das trägt dann einfach dazu bei, dass er aktuell einer der besten Running Backs der Liga wieder ist.
Also gerade was du meintest, also jetzt nimmt er mal wirklich die dreckigen Yards, also diese 3-4 Yards durch die Mitte, was er unter Jason Garrett nicht genommen hat, obwohl das eigentlich das Jason Garrett-System war. Aber ja, das macht ihn jetzt, für mich gesagt, der beste Running Back der Liga, weil er auch noch ein paar Spiele so eingebunden ist und quasi als Backup-Quarterback da gefühlt pro Spiel noch 10 Snaps spielt.
Wir hatten die Diskussion bei uns im Podcast letztens, haben wir so Mid-Season Awards so ein bisschen vergeben. Und ich habe natürlich mal einen Homer-Pick gemacht. Ne? Wer ist aktuell bester Offensive-Spieler der NFL? Man muss ja immer gucken, in was für einem Kontext das steht. Wenn du dir anschaust, mit was für Spielern wir da stehen, jeder weiß ja, was passiert. Jeder weiß, wir werden über den Run kommen, ob das jetzt über Barkley ist oder über Jones. Unsere O-Line ist auch nicht perfekt. Dann in der Hinsicht zu sagen, er kriegt es trotzdem hin, das finde ich dann schon wieder, das zeigt einfach, dass er aktuell gut drauf ist und dass er auch selbst ein bisschen was kreieren kann, trotz der doch widrigen Umstände.
Das ist die 1-Million-Dollar-Frage ist jetzt, wie wollen wir Saquon Barkley stoppen?
Ja, da habe ich eine ähnliche Antwort wie bei Derrick Henry. Ich habe keine Ahnung. das, was unsere Linebacker da eben veranstalten, um Running Backs zu stoppen, ist halt traurig. Ich habe keine Idee. Vielleicht hilft es, wenn Malik Collins zurückkommt, ein bisschen, dass man eben durch die Line ein bisschen Druck erzeugen kann. Aber ja, Derrick Henry hat uns ja jetzt auch schon über 200 Yards eingeschenkt. Ne? Jetzt muss jetzt Barkley nicht auch so machen, aber wenn er jetzt deutlich über 100 kommt, bin ich auch nicht überrascht. Vor allem, wenn der Plan der Giants ist, eben auch so zu gehen, ne? Weil warum sollen sie den Ball werfen, wenn ihr schon sagt, Receiver sind nicht unbedingt so großartig gut vorhanden, warum sollten sie denn werfen, wenn sie nicht müssen?
Ich hatte mir gestern Abend die Statistik angeguckt, tatsächlich lassen sowohl ihr als auch wir sage und schreibe 5,5 Yards pro Attempt zu, laut Pro Football Reference. Ich glaube, nur die Chargers sind noch schlechter als wir beide. Das wird ein sehr lauflastiges Spiel, wenn die
OCs. Sehr kurz. Das wird
ja, sehr kurz.
Vor allem, ja.
Das waren die letzten Spiele bei uns immer. Also, das Titan-Spiel war, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann ist das angepfiffen worden, irgendwie um 10. Das war um Viertel nach 12 irgendwie schon zu Ende. Und ich konnte dann in Ruhe die anderen Spiele fertig gucken. Es war schon irgendwie Spannend. Und ich habe auch noch nach dem Eagles-Spiel noch ein bisschen Schlaf bekommen, weil wir so früh fertig waren, irgendwie um 4 schon.
Ja, der Sonntag startet ja früh mit dem Deutschlandspiel um 15.30 Uhr. Dann ist es vielleicht nicht so verkehrt, wenn unser 19-Uhr-Spiel nicht so lang geht. Aber mich würde auch noch bei euch interessieren, überrascht euch denn in irgendeiner Form, wie die Giants gerade dastehen? Weil, also mich schon, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass ihr bei 6-2 steht. Also wenn ihr jetzt nochmal so zurückblickt auf den Beginn der Saison, habt ihr das erwartet?
Also 6-2 vor der Bye Week. Ich glaube, kein einziger Giants-Fan dachte, wir haben 6 Siege vor der Bye Week. In Summe vielleicht, dachte nach der Saison, 6 Siege wäre grundsolide gewesen. Hätte, glaube ich, keiner gemeckert gehabt. Aber dass wir rein von den Win-Totals krass überperformen aktuell, ich glaube, das kann keiner abstreiten. Aber ich finde, gerade da sieht man auch so einen Mentalitäts-Change in der Mannschaft, die irgendwie, die beißen mehr, die sind irgendwie mehr, keine Ahnung, im Spiel drin, die halten sich mehr drin und deswegen ist ja jedes Spiel knapp. Gefühlt geht man in jedes Spiel ins vierte Quarter rein, ist mit 10, 14 Punkten hinten und gewinnt das trotzdem. Von daher erwartet nicht, überrascht auf jeden Fall, freut mich.
Ja, also jeder hat gehofft, dass wir wenigstens irgendwie, es gibt ja dann immer diesen Cut irgendwie so um Thanksgiving rum, Ende November, Anfang Dezember, dass man hat da so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, zu der Zeit noch relevanten Football zu spielen. Also nicht nur noch Spiele zu haben, wo es dann um nichts mehr geht. Dass wir jetzt natürlich bei 6-2 stehen und tatsächlich realistisch betrachtet die Möglichkeit haben, irgendwie uns in die Playoffs zu hangeln, das hat keiner gesehen. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sagen, auch hier muss ich nochmal zurückkommen aufs Coaching. Man sieht halt einfach an dieser Saison, wie viel Coaching halt einfach ausmacht und was ein guter Coaching-Staff halt einfach ausmacht. Die Giants hatten ja, wenn wir jetzt nochmal, ich glaube, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, wenn wir jetzt nochmal eine Saison zurückblicken und wir gucken da auf die Free Agency. Du hattest vorhin Kenny Golladay erwähnt, Emil, der ist ja da, weil die Giants haben den einen fetten Vertrag verpasst letzte Offseason. Warum haben sie ihm einen fetten Vertrag gegeben? Ich glaube, von der damaligen Front-Office-Seite und vom Coaching-Staff damals und von Ownership, ich glaube, man schon gedacht hat, dass man eine Chance hat, auch schon letztes Jahr um die Playoffs mitzuspielen. Das war natürlich überhaupt nicht der Fall. Ne? Das ging komplett in die Hose, aber man hat erwartet, dass Jones einen weiteren Schritt macht. Barkley war ja auch letzte Saison dann wieder zurück. Da hat man sicherlich sich mehr erhofft und hat gesagt, hey, wenn wir vielleicht noch diesen Nummer 1 Wide Receiver mit reinbringen, wir haben eigentlich eine gute Defensive Line mit einem Leonard Williams und einem Dexter Lawrence, dass das irgendwie funktioniert. Das hat nicht gepasst. Guckt man dann auf diese Saison, da haben sicherlich alle gedacht, boah, dieser Roster, der ist extrem bescheiden. So, und wir haben ja auch gerade kurz drüber geredet. Er hat sicherlich auch seine Löcher und wir haben auch viele Verletzte. Aber man sieht auch, dass viele der Spieler, die in den letzten Jahren nicht performt haben oder wo man sich deutlich mehr erhofft hat, die tragen aktuell dazu bei, dass die Giants dastehen, wo sie stehen. Und das sind echt einige Spieler. Ob das so ein O'Shane Zimmern ist, ein ehemaliger Drittrunden-Pick, der war jetzt auch verletzt, der kommt jetzt wahrscheinlich auch wieder zurück für das Spiel gegen die Texans, spielt auf einmal wirklich in der Rotational-Rolle eine richtig gute Partie. Julian Love, der über Jahre hinweg so eine Art Lückenfüller-Rolle eingenommen hat in der Secondary, kriegt jetzt den Start und zeigt, dass er ein richtig talentierter Spieler ist. Dexter Lawrence war auch die letzten Jahre schon okay. Auf einmal hat er jetzt ein Breakout-Jahr dieses Jahr. Also du siehst, das zieht sich auch wirklich durch diesen gesamten Kader hindurch, dass wirklich sehr viele Spieler, die die letzten Jahre schon dabei waren, auf einmal auf einem ganz anderen Niveau performen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, wir überperformen aktuell. Oder man kann natürlich auch sagen, man hat jetzt endlich einen Coaching-Staff gefunden und beisammen, der vielleicht endlich mal das Talent, das die Spieler auch haben, aus ihnen herauskitzelt oder es halt hinbekommt, das Ganze so zu schemen, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, dass die Spieler endlich so performen, wie sie es halt einfach können.
Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie sehr wir euch darum beneiden. Ich bin wahrscheinlich, also wenn ich jetzt sage, dass ich den Kader der Texans etwas stärker sehe, als er in der Medien wahrgenommen wird, werdet ihr wahrscheinlich mit der Stirn runzeln. Wir stehen Obwohl schon zu Recht mit 1-6-1 ganz weit unten. Ja, aber es ist schon mittlerweile ein bisschen Talent da. Wir sehen aber durch unseren Coaching-Staff, dass da viel Talent halt auch einfach falsch eingesetzt wird. Lovie Smith ist sicherlich ein solider Defensive Coordinator, aber sehr festgefahren in seinem System. Wenn du da einen guten Man-Corner hast, der nur in Zone spielt, immer noch gute Leistung zeigt, aber halt nicht sein volles Potenzial entfalten kann, dann tut das irgendwie schon weh. Vielleicht ganz gut für uns im Hinblick auf den Draft, dass wir im Moment noch underperformen in manchen Bereichen, aber trotzdem ein bisschen frustrierend, wenn man dann sieht, was mit gutem Coaching bei anderen Teams wie bei euch möglich ist.
Da würde ich jetzt gerne mal eine Rückfrage stellen an euch, ja, weil ihr seid ja deutlich näher dran an eurem Team und an den Texans deutlich näher dran. Und wir hatten im Vorgespräch, haben wir auch schon so ein bisschen kurz so die Front-Office-Geschichte bei euch angeteasert und was da ja auch alles abgegangen ist. Und da haben sich ja die wildesten Stories und wildesten Gerüchte, die ja die letzten ein, zwei Jahre da rumgegangen sind. Ich meine, dann nehmen wir mal die ganze Deshaun Watson-Geschichte, nehmen wir mal da komplett raus. Aber wenn du jetzt aufs Coaching eingehst, wie sehr ist das wirklich, also ist Lovie Smith auch nur so eine Art Übergangslösung? Glaubt ihr, dass ihr da, dass hier in der Offseason wieder nochmal Tabula Rasa gemacht wird, dass wieder ein neuer Coach reinkommt? Oder sind die dort im Front Office auch so festgefahren, dass sie sagen, oh, wir brauchen unbedingt jemanden, der exakt unserer Philosophie folgt und die üblichen Verdächtigen oder die Namen, die genannt werden, die werden eh bei den Texans keine Rolle spielen, weil sich die meisten das dann nicht antun werden?
Ich glaube schon, dass sich das jetzt ein bisschen ändern wird, dadurch, dass einfach Jack Easterby jetzt nicht mehr da ist und vielleicht, dass es sich auch schon in der letzten Offseason, da war er noch da, leicht verändert hat. Also da hatte er mit Sicherheit noch was zu sagen, aber vielleicht konnte er es schon nicht mehr so komplett durchsetzen. Denn er wollte ja auch unbedingt eigentlich Josh McCown irgendwie, warum auch immer, als Head Coach installieren. Also das ging, war er ja, glaube ich, die hauptsächlich tragende Kraft. Das ging ja nachher nicht durch. Ob das jetzt dann genau Casario war oder dann doch eben Cal McNair dann hinterher Nein gesagt hat, das wird schon irgendwie alles so zusammenspielen. Und vielleicht kam es dann eben so zusammen, dass jetzt doch einige auch gesagt haben, na, so ganz funktioniert das jetzt auch, also vielleicht funktioniert es auch doch nicht alles so, was Jack Easterby hier sagt. Und dadurch, dass er jetzt raus ist, glaube ich nicht, dass das Culture-Problem unbedingt noch so da ist. Ich denke schon, dass wenn man jetzt nach Lovie Smith einen anderen Headcoach installiert, dass der dann in Zusammenarbeit mit Nick Caserio auch ein vernünftiges Front Office bilden würde. Und dass das dann auch eine gute Perspektive ist. Ich finde auch gerade, dass Caserio jemanden wie Derek Stingley draftet, ist ja schon mit der Herangehensweise, ich hole mir eben eigentlich einen guten Man-Corner, obwohl ich einen Coach habe, der eigentlich eine andere Philosophie spielt, zeigt für mich, dass Lovie eben eine Übergangslösung ist. Wie lang die dann ist, ist natürlich fraglich. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie noch ein zweites Jahr mit ihm machen, bis da noch ein Wechsel kommt. Ja, ist natürlich eine gute Frage.
Es ist halt für mich, also als Außenstehender betrachtet, ich will da jetzt auch nicht irgendwie zu sehr draufhauen, aber es ist halt immer so ein bisschen, man fragt sich halt, was ist denn der Plan, der bei euch jetzt gerade so ein bisschen dahinter steht? Man hat das Gefühl, bei dem Roster, da werden irgendwie so ganz viele Spaghetti einfach an die Wand geworfen und dann hofft man so ein bisschen, was bleibt kleben und was könnte da sein. Aber kriegst du das wirklich umgesetzt? Also was ist auch die Planung für nächstes Jahr und das Jahr danach? Ist das jetzt mit dem Coach oder ist es dann doch mit einem anderen Coach? Und wenn ihr sagt, ja, er ist doch eher eine Übergangslösung, dann doch mal ein Jahr mit ihm machen, ohne dass man, also man hat so ein bisschen das Gefühl, die Texans sind aktuell seit gefühlt 3 Jahren in einer Übergangsphase. Man weiß nie, wann sie so wirklich enden wird, weil man keinen klaren Coach, okay, das ist jetzt der Coach, der die nächsten 5 Jahre da sein soll. Man sieht keinen klaren, bei Mills muss man noch abwarten, aber man sieht nicht so diesen klaren, hey, das ist jetzt unser Franchise-Quarterback, auf den wir uns definitiv committen werden. Und beim restlichen Roster hat man so ein bisschen das Gefühl, ah, wir holen uns halt alle möglichen Leute einfach zusammen. Hauptsache, damit wir Leute auf den Platz bekommen und dann gucken wir halt einfach mal, wie es läuft. So ein bisschen das Gefühl, dass also ich weiß nicht, wie du siehst, Emil, aber so als Außenstehender ist so das Gefühl, was man bekommt, wenn man auf die Texans schaut. Aktuell.
Ja. Dazu kann ich gleich drauf eingehen. Es kommt einem so vor, als wenn das seit Ewigkeiten so ein Problem in Texas ist, aber es ist gar nicht so lang. Tatsächlich ist dieses Chaos erst seit 2 Jahren da. Das ist also quasi unsere 2. Saison, wo wir das Chaos von O'Brien aufgeräumt haben. Und das darf man halt einfach nicht unterschätzen. Ne? Also wir waren in der Saison 2019 hatten wir die Chiefs, hatten wir den Fuß auf dem Genick der Chiefs. 24-0 haben wir im ersten Viertel geführt. Und ich bin mir auch sicher, wenn O'Brien bei 4th and Short nicht für das Field Goal geht, sondern auf den Touchdown, dann gewinnen wir das Spiel auch. Das war nämlich so der Backbreaker. Direkt der Kickoff danach wurde nämlich an die 10-Yard-Linie zurückgetragen und dann ging zur Halbzeit stand, haben wir glaube ich schon zurückgelegen. Also es war Katastrophe. Das darf man nicht vergessen. Das ist tatsächlich auch, das ist 3 Jahre her. Dieser Moment. Danach kam der Watsons-Streik und dass O'Brien gefeuert wurde in der Folgesaison und erst seit Anfang 2021 ist Casario da und kann überhaupt erst anfangen. Also das kommt uns auch viel länger vor, als es ist, aber es ist tatsächlich noch gar nicht so lange, das Chaos. Und davor waren wir sehr erfolgreich. Das darf man halt auch bei allem zu Recht Spott, den man über die Texans im Moment machen kann, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also die Franchise ist keine Lachnummer seit langem, sondern die war bis vor kurzem noch sehr erfolgreich. Casario musste in 2021 natürlich den ganzen Müll, den O'Brien verzapft hat, auch erstmal loswerden. Unser Salary Cap war eine absolute Katastrophe. Wir tragen dieses Jahr 74 Millionen Dead Cap mit uns rum. Was zum Teil auch Casarios Schuld ist. Also es ist nicht nur an Watson, aber es ist halt auch viel von dem, was O'Brien die Jahre davor falsch gemacht hat. Und dieses Jahr ist eigentlich das erste Jahr des Rebuilds. Vorher war aussortieren und das Jahr überleben, zu gucken, wie geht's mit Watson weiter? Will er vielleicht weitermachen? Dann kam ja noch der ganze Skandal, über den wir nicht mehr sprechen wollen, dazu, wo dann klar war, das wird bei uns nichts mehr. Und erst jetzt konnte er wirklich anfangen aufzubauen. Er hat eine sehr starke Draft-Klasse nach jetzigem Standard, mit geringer Sample-Size gedraftet. Also ich glaube, mittlerweile spielen alle Rookies, außer unser letzter Rookie, der immer noch verletzt ist und auch sowieso nur eine Backup-Rolle von vornherein einnehmen sollte. Alle anderen sind auf dem Feld und performen auch recht gut in seinem schlechten Team. Er hat die nächsten Jahre viele Picks. Es gibt immer wieder Momente, wo er sich halt nicht gut oder komisch anstellt. Und das sind die Head-Coaching-Verpflichtung bisher. Das ist aber das, was auch, ich glaube, die Außenstehenden sehen und weswegen wir ein bisschen verlacht werden im Moment. Die Sachen, die dahinter passieren, die nicht so wahrgenommen werden, da sehe ich halt schon einen Plan und der sieht gar nicht so schlecht aus im Moment.
Wie du es auch gesagt hast, ist ja immer auch schwierig, dann von außen zu sehen, wer ist überhaupt die treibende Kraft hinter bestimmten Entscheidungen, die dann gemacht werden, wie gerade beim Head-Coach. War da jetzt Easterby die führende Kraft oder hat da Casario schon sozusagen seinen Stempel dort mit aufdrücken können? Das sieht man ja von außen nicht.
Genau. Ja, und also deine Frage war ja auch eben, wann holt man jetzt noch einen neuen Coach? Und dadurch, dass sich ja jetzt bei uns zeigt, dass Davis Mills wahrscheinlich nicht die Franchise-Quarterback-Lösung sein wird, muss man natürlich sagen, könnte es eben Sinn machen, Lovie Smith nach einem Jahr schon wieder gehen zu lassen. Er wird jetzt keine besonders erfolgreiche Saison spielen, aber es ist mit Sicherheit sinnvoll, wenn man dann eben im kommenden Draft den Franchise-Quarterback holt, dass man dann eben auch den Coach hat, der diesen Franchise-Quarterback haben möchte und nicht dann eben mit Lovie Smith noch eine weitere Saison guckt, rum zu hantieren, danach das ja wieder auf Coaching-Suche geht und dann hat man vielleicht, was weiß ich, Bryce Young gedraftet und verpflichtet einen Coach, der sagt, hätte der mal letztes Jahr CJ Stroud genommen, dann wäre alles besser. Ne? Also dann vielleicht erst den Coach und dann den Draft angehen. Ich halte es nicht für unrealistisch, dass Lovie nach der Saison auch gehen muss.
Normalerweise kannst du es natürlich nicht bringen, ne? So 2 Coaches hintereinander in der Situation zu feuern, weil man sich natürlich für viele andere Coaches den Namen ja auch kaputt macht dadurch. Wenn ich
das,
ein junger Coach wäre, würde ich vielleicht nicht zu einem Team gehen, das gerade zweimal hintereinander einen Headcoach in so einer Situation gefeuert hat.
Das ja, aber ich würde vielleicht eher wieder zu dem Team gehen, wo ich weiß, dass jetzt eben die seltsame Culture, die dort geführt wurde, nicht mehr weitergeführt wird. Also das öffnet vielleicht auch wieder Türen.
Was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass man nächstes Jahr auf dem Posten des OCs nochmal was machen wird. Man hatte Pep Hamilton befördert mit der Hoffnung, dass er aus Davis Mills und der ganzen Offense mehr macht. Ja, wir haben endlich ein Running Game. Dafür ist unser Passing Game halt ja, um irgendwie Lichtjahre zurückgefallen. Überhaupt keine Separation. Also, ich meine, man hat mit Cooks und auch anderen schnellen Receivern eigentlich auch Leute, die Separation kreieren könnten, aber das Scheme gibt es einfach nicht her. Wir haben eine O-Line, die nicht so super gut im One-Blocking ist, was komisch ist, obwohl unser One-Game an sich gut ist, aber im Pass-Protection sehr gut aussieht. Mit dem vielleicht besten Pass-Blocking-Duo im Moment, was wir in der Liga haben. Das ist wirklich stark. Ja. Und trotzdem kriegen wir ab Mitte des dritten Viertels nichts mehr auf die Reihe im Passing-Game. Es ist offensiv sehr, sehr enttäuschend, was so konstant angeht. Bleibt auf jeden Fall spannend bei uns.
Das auf jeden Fall.
Wir haben uns bei den Matchups, wenn wir auf das Spiel ein bisschen zurückkommen, tatsächlich fast nur auf das One-Game bisher konzentriert, weil es das offensichtlichste Matchup so ist. Schwache One-Defense spricht trifft auf gutes One-Game auf beiden Seiten. Wollen wir trotzdem mal kurz darauf blicken, was machen die Secondaries so? Was könnte da wohl gehen? Gibt es da irgendwelche Überraschungsmomente?
Also ich sag mal so, unser Nummer 1 Corner, Adoree Jackson, spielt eigentlich eine ganz passable Saison. Auch Fabian Moreau.
Ja, ich glaube, da tust du ihm schon fast ein bisschen Unrecht, Emil. Also er spielt eine gute Saison.
Spielt eine echt gute Saison. Fabian Moreau spielt auch eigentlich auch echt gut für das, was er ist an sich. Deswegen sind wir da jetzt nicht vogelfrei hinten, aber jetzt auch angreifbar. Gerade jetzt ist Xavier McKinney fällt aus. Ist die Frage, wie wird jetzt übernommen? Macht es der Rookie? Rotieren wir andersrum? Deswegen gehe ich schon davon aus, gerade wenn jetzt Brandon Cooks wieder spielt, dass wir da anfällig sind. Aber sollte er nicht spielen, müssten eigentlich eure Wide Receiver nicht so viel Schaden anrichten können, dass wir sagen müssen, wir müssen All-In gehen, also auch die ganze Zeit den Ball werfen.
Ob Cooks spielt oder nicht, ich glaube, ihr werdet auf jeden Fall den ein oder anderen Shot nehmen während des Spiels. Also ihr werdet, glaube ich, relativ früh probieren auszutesten, was gibt gerade unser Backend der Secondary her. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass also McKinney ist ja eigentlich unser bester Deep Safety. Wahrscheinlich so der beste Deep Safety, den Giants hatten seit Kenny Phillips insgesamt. Und ich glaube, sie werden Julian Love in diese Position mit reinbringen. Also er wird wahrscheinlich hauptsächlich fürs Coverage zuständig sein, ist ja auch eigentlich gelernter Cornerback. Dann haben wir noch den Belton, den Rookie, der eine ordentliche Saison als Rookie spielt. Den werden sie wahrscheinlich ein bisschen vorziehen an die Line of Scrimmage. Dann werden sie Landon Collins vom Practice Squad sicherlich aktivieren in die 53. Und der wird so eine Art Hybridrolle spielen zwischen Safety und Linebacker. Der hat ja seine Stärken jetzt nicht unbedingt im Coverage. Wird dann wahrscheinlich mehr die Rolle an der in der Box übernehmen. Von den Safeties, was bei uns passiert, und Love wird diese Rolle von McKinney übernehmen. Die Problematik ist halt einfach, dass keiner dieser Safeties hat die Range, die McKinney hat im Coverage. Also McKinney hat eine super Range im Coverage, keiner der Safeties hat das. Und während Jackson spielt eine richtig gute Saison, Moreau, also ich glaube, da werden sie definitiv, also werdet ihr definitiv austesten. Also den einen oder anderen Deep Ball, glaube ich, definitiv wird Mills probieren, an den Mann zu bringen. Um einfach zu gucken, okay, wird das auch eine Schwachstelle sein oder halt nicht.
Wie seht ihr euch im Passing-Game? Wie werdet ihr austesten?
Das werden wir sehen, wer spielen kann, oder? Wer ist auf dem Feld? Wer darf diese Woche antreten aus den ganzen Scrubs, die wir von der Straße holen? Ja, also ich glaube, Emil, du hast ja gesagt, also Golladay soll ja spielen. Wird man sehen, ne, welche Rolle er bekommt. Wir werden auch gegen euch hauptsächlich über das Running Game kommen, da bin ich mir relativ sicher. Und dann halt über ein bisschen Play-Action werden wir probieren, den einen oder anderen Ball mit reinzubringen. Wir haben halt niemand, der wirklich tief gehen kann bei uns. Also auch wenn Golladay zurückkommt, wir haben ja, fällt der Name gar nicht mehr ein, Emil, hast du den im Kopf, den Wide Receiver, den wir vom Bills Practice Squad jetzt sozusagen... Ja.
Wie der heißt, kann ich ja nicht sagen, aber der hat nur 5 Bälle gefangen damals bei den Bills.
Genau, aber der soll zwar talentiert sein, aber der ist auch der 6'4", der ist jetzt auch nicht gerade der Speedster, den du jetzt irgendwie der separieren kann. Du hast Slayton noch, Robinson underneath, der als Slot-Wide Receiver agiert. Aber ich glaube nicht, dass wir deutlich mehr werfen werden als in den Spielen zuvor. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist ja auch okay, weil Jones macht ja wenig Fehler aktuell. Die Bälle, die er hat, die bringt er an den Mann. Ich glaube, so sein Command von der Offense ist, man hat ein, klar, auch das ist schwer zu beurteilen, man hat ein anderes Gefühl, finde ich, dieses Jahr, wenn man ihn beobachtet, als die letzten Jahre. Also als würde er mehr das Team führen, als würde er auch mehr ändern an der Line of Scrimmage. Aber ich glaube, der Gameplan wird trotzdem sein, 70% über den Run zu kommen und 30% über den Pass.
Wie ist das mit Golladay? Da habe ich auch mal irgendwann vernommen, dass der irgendwie, weiß ich nicht, dass es hieß, der wäre so faul oder irgendwie, dass der, aber der also stimmte das nicht? Oder was war da jetzt los? Warum hat er jetzt in den letzten Wochen nicht so geliefert?
Na, vor allem war er verletzt erstmal. Also das.
Okay.
Das betraf gefühlt alle Giants-Receiver, die waren verletzt, sei es jetzt Kadarius Toney, der durchgehend verletzt war, bis er dann schlussendlich getradet wurde, der jetzt wieder eine Wunderheilung genossen hat. Ja, aber faul, das, also, natürlich hat man es manchmal gehört, gerade bei New York, weil da sind die Beatwriter so schnell, dass es dann heißt, so, der hat mal einen Block nicht richtig gesetzt, der ist faul. Aber eigentlich war das nie so ein Ding bei Golladay.
Ich glaube, bei ihm, er ist eigentlich so ein Pros-Pro. Also er ist jetzt niemand, der sich irgendwie großartig besperrt. Er spielt seine Rolle. Das Problem ist einfach, du gibst einem Wide Receiver einen Dreijahresvertrag über paar 70 Millionen Dollar und er kriegt halt keine 1.000 oder 1.200 Yards pro Saison hin und hat dann irgendwie nur 2 Catches. Dann hast du halt die Fans auch, die sagen, oh, guck dir mal seine Körpersprache an, guck mal, wie der da auf dem Feld rumläuft. Das hat dann nicht unbedingt was mit der Realität zu tun oder wie der halt drauf ist, aber dann fängst du halt an, rein zu interpretieren. Und dann hast du halt die Stories auch schon aus den Training Camps, wo man dort relativ früh wohl gesehen hat, dass er nicht in diese Offensive so richtig reinpasst. Also er ist ja ein klarer Ex-Receiver, also jemand für die Outside, der sehr stark davon profitiert hat, noch zu seiner Detroit Lions-Zeit, dass Matthew Stafford dort Quarterback war. Und Stafford ist komplett egal, wie viel Interception er wirft. Und am Ende, nach mir die Sintflut, Hauptsache 50 Yards tief, gib ihm. Und Golladay ist halt 6'4" und gewinnt halt diese Jump-Bälle. Also er ist ein super 50-50-Typ, aber er ist nicht der Typ, der auf kurzen Rounds Separation kreiert. Das ist er halt einfach nicht. Und deshalb passt er auch nicht so gut in diese Offense rein. Also ich glaube, wenn er gesund geblieben wäre, so ein Colin Johnson, der ja irgendwie bei 6 Teams war die letzten 4 Jahre, sah es zumindest so aus, als hätte Golladay den Rang abgelaufen in der Offensive, weil er einfach besser reinpasst dort. Und ich glaube, das ist halt einfach das Hauptproblem. Er hat seinen Platz in dieser Offense einfach noch nicht gefunden. Und ich weiß auch nicht, ob er die jetzt nach hinten raus noch finden wird. Das ist so eine typische Geschichte jetzt. Du hörst jetzt viel oder siehst auch viel bei Social Media, viel Hoffnung auch bei Giants-Fans. Hey, Golladay ist jetzt zurück und alle so, ja, wir haben irgendwie ein Gefühl, da könnte mehr kommen. Das basiert eigentlich auf nichts anderem als auf, wir haben vorher nichts gehabt auf der Position und jetzt kommt einfach einer wieder, der jetzt lange nicht da war und wir hoffen einfach, dass es besser wird, obwohl sie ihn vorher total gebasht haben. Das ist halt so dieses Typische, da bin ich genauso als Fan, einer ist lange weg, kommt wieder, jetzt packt das, jetzt ist er gut. Aber sehe ich aktuell nicht, bis er es mir einmal auf dem Feld gezeigt hat.
Obwohl, da muss ich einschreiten, weil dasselbe habe ich über Darius Slayton gesagt. Vor der Saison, der war im Depth Chart, also gefühlt Wide Receiver 7, und ist jetzt seit 3 Spielen wieder quasi der Nummer 1 Receiver.
Aber er hat abgeliefert, als er die Chance bekommen hat. Im Vergleich zu Golladay. Golladay hat die Chance bekommen und hat nicht abgeliefert. Also er hatte nichts gezeigt auf dem Feld, wo du jetzt sagst, in den paar Snaps oder in den paar Spielen, aber da habe ich irgendwie Hoffnung auf mehr. Ich bin genauso wie jeder andere Fan auch, aber Slaytner kam rein, direkt irgendwie 3-4 Bälle gefangen, Chance genutzt und hat dann mehr Targets bekommen. Das ist halt bei Golladay bisher nicht der Fall gewesen.
Da gehe ich voll mit. Ich hoffe es ja nur, dass gerade in den jetzigen Umständen, weil als Golladay die Targets bekommen hat, waren diese 1-2 Spiele alle fit. Und dann hat er halt 2 Targets bekommen für so 10 Yards tief, die, ja gut, wenn er keine Separation triggert, dann macht er halt eine Strauß in dem Sinne. Deswegen hoffe ich doch schon jetzt, klar, dass er jetzt sehr viel hoffen, da ist jetzt sehr viel reininterpretiert, dass er vielleicht doch 1-2 Deep Balls bekommt, die er dann, wenn er auch nur einen davon fängt für 30 Yards, bin ich voll zufrieden. Reicht mir schon.
Ja, fast so wie bei uns, dass man wirklich mit ganz vielen kleinen Sachen schon zufrieden ist.
Oh, absolut. Als Giants-Fan hangelst du dich an allem hoch.
Ja, da haben wir auch schon Übung mit. Ich weiß gar nicht, ob wir unsere Secondary jetzt noch groß loben müssen. Die ist tatsächlich unser stärkster Mannschaftsteil. Deshalb könnte es durchaus sein, ich sehe es sehr realistisch an, diese Aufteilung, die Mike vorhin sagte, 70-30, vielleicht sogar noch mehr, die Titans haben, glaube ich, tatsächlich im Spiel gegen uns 10 Mal geworfen und sind sonst nur gelaufen, haben das knallhart durchgezogen und wir haben kein Mittel gefunden. Wie gesagt, unsere Secondary spielt tatsächlich sehr, sehr gut. Also Derek Stingley hat zwar viele Yards angekreidet bekommen, weil er viel in Zone ist, aber noch keinen Touchdown zugelassen. James Petrie hat immer wieder ziemlich gute Momente, auch einige Rookie-Fehler dabei. Steven Nelson, eine ziemlich gute Verpflichtung gewesen, der macht einen guten Job. Desmond King hat seinen zweiten Frühling erlebt, nachdem er aus Tennessee weg ist. Also ich gehe davon aus, beide Offenses werden sich schon wirklich sehr stark auf den Run fokussieren müssen, so wie es aussieht.
Hat ja bei den Giants auch mit der Offensive Line zu tun. Ich kann dir jetzt heute nicht sagen, wie unsere Starting Five am Sonntag wirklich aussehen wird. Also ich weiß nicht, Emil, ich habe Gefühl, wer starten könnte, aber ich weiß jetzt noch nicht, wie es aussieht. Ob Nick Gates vielleicht eine Rolle bekommt, kann Feliciano spielen? Ich weiß es aktuell nicht. Wenn du da nicht weißt, wer spielt und du hast wirklich, ich meine, wir reden hier über Leute, wir freuen uns, dass der eine war, hat jetzt irgendwie 7 war jetzt ewig lange verletzt und hat war jetzt 7 Mal unter Messer wegen seiner Verletzung und er kommt wieder und ist schon Hoffnungsträger für diese Offensive Line. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Da fängst du halt nicht an und passt den Ball dann irgendwie 50 Mal. Das machst du einfach nicht. Dafür ist eure Defense, das muss ich halt einfach sagen, ist eure Defense auch zu gut und da habt ihr auch den einen oder anderen Spieler an der Line, wie in Hughes zum Beispiel, der dann auch mal genügend Druck kreieren kann, dann vielleicht einen Fumble zu kreieren oder einen Fehler zu kreieren oder sonst irgendwas. Und da macht das einfach wenig Sinn für uns.
Obwohl ich sagen muss, wer spielen soll, also klar, wenn Thomas spielt, das ist klar. Feliciano soll spielen, Glowinski, nur Neil ist angeschlagen. Und dann halt gucken, wer den anderen Guard-Spot besetzt. Isulu hat ja eigentlich ganz grundsolid gespielt als Rookie. Jetzt kommt ja Shane Lemieux wahrscheinlich zurück. Der ist ja von IR designiert werden. Ob er es jetzt schon schafft gegen Texas, weiß man nicht so genau. Und bei Gates auch wieder die Frage, als er fit war, war er eigentlich ein guter Rotationsspieler, aber auch eigentlich ein grundsolider Center. Ob der einen Impact hat, außer jetzt im Jumbo-Package, wahrscheinlich nicht. Aber gucken wir mal.
An den als Guard tatsächlich immer am besten. Ich finde, der ist mir ein bisschen zu groß für ein Center. Der hat nicht diesen niedrigen Schwerpunkt, weil er wirklich, ich glaube, 6'5 oder 6'6 ist er groß und wir brauchten auch da wieder, ne, letzte Saison, warum hat er Center gespielt? Weil er gibt halt einfach keinen anderen sonst. Ne? Hat er halt einfach Center gespielt. Ist eigentlich ein gelernter Right Tackle, ist dann rübergeschiftet auf Right Guard und war dann irgendwann mal Center und dann Starting Center. Aber bringt eigentlich die Maße mit, um ein guter Guard zu sein. Also ein guter Rotational-Spieler, da erwarte ich nicht. Ich glaube, der kann nur positiv überraschen am Ende.
Obwohl ich ihn als Center im Verlauf der Saison eigentlich gar nicht schlecht fand.
Nee, generell ist er kein schlechter Lineman. Ich glaube einfach nur, seine beste, oder ich glaube, die größte Stärke hat er, glaube ich, tatsächlich, also für mich zumindest, hat er sie als Guard. Aber generell, wenn er nur annähernd an seine Form anknüpfen kann irgendwann, dann wäre ein super Piece, ihn einfach reinzuwerfen, egal auf welcher Position in der Offensive Line.
Wo wir schon so viel davon gesprochen haben, wo noch Lücken im Kader sind, kommen wir mal zu einer fast schon Podcast-Tradition bei uns. Mit unseren Gästen spielen wir immer ein Pick-a-Player. Keine kleine Herausforderung. Ihr dürft euch aus unserem Kader mal einen Spieler aussuchen, ganz losgelöst von Alter, Capspace und Verträge und was ich nicht alles, den ihr denkt, der in eurem Team euch helfen könnte. Wir werden das gleiche dann bei euch auch machen. Emil, willst du mal anfangen?
Also ich habe tatsächlich zwei im Kopf. Der natürlichste Fit für mich wäre Brandon Cooks natürlich, also als geplagte Giants Offense. Wenn man den für ein Upload und Ei verpflichten könnte, würde ich nicht Nein sagen, da er halt wirklich ein echter Nummer 1 Receiver ist. Ansonsten, wen ich noch mag aus dem College, ist halt Kenyon Green. Den Guard, den würde ich nicht schlecht finden. Ich fand den bei Texas fand ich auch nicht schlecht. Ich hätte ihn ja gerne gesehen in der zweiten Runde. Vielleicht auch in der dritten, wenn er gefallen wäre, aber das wären so meine beiden Spieler, die ich gerne hätte.
Ich finde das relativ einfach. Ich würde Tanzel nehmen. Immer. Du kannst nicht genügend gute Offensive Linemen haben. Ich glaube, als Giants-Fan kannst du da ein Lied von singen. Ob er jetzt Tackle ist oder nicht, der ist einfach verdammt gut. Den kannst du auf Right Tackle schieben oder auf Left Tackle schieben, Thomas rumschieben, egal wie. Dann haust du halt Neil rein als Guard. Das wäre mir Latte. Hast du den nehme ich und dann packe ich ihn irgendwo an die Line und dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Also das ist relativ easy für mich. Den würde ich nehmen über allen Spielern, über alle Spieler, die ihr habt, weil er einfach der ist, der am meisten nachgewiesen hat, konstant auf einem sehr hohen Niveau spielen zu können. Den ich natürlich super interessant finde und weil es auch für uns eine weitere Schwachstelle ist, ist einfach Derek Stingley als jungen Cornerback, weil unsere Secondary ja mit Dory Jackson und jetzt Moreau spielt auch ordentlich jetzt für die zwei Positionen ganz gut besetzt ist, aber auch da, du kannst nie genügend gute Cornerbacks haben und Stingley hat so viel Talent, den dann irgendwie dann als Starter damit einzubauen oder hochzuziehen, das wäre schon nice. Da hättest du definitiv deutlich mehr Tiefe und bessere Tiefe, als wir aktuell auf dieser Position haben.
Chris, wen hast du dir bei den Giants ausgeguckt?
Ja, ich könnte jetzt dieselbe Begründung natürlich wählen und mich einfach an der Offense-Line der Giants bedienen dann auf der anderen Seite. Aber ich würde Thibodeau favorisieren. Einfach auch aus dem letzten Draft hat man sich ja mit beschäftigt und gerade in der Defense-Line sind bei uns die brauchen wir dringend ein Upgrade. So.
Wenn ich Casarius einen reinwürgen wollte, würde ich sagen, wir nehmen Moreau zurück. Das ist ein bisschen ärgerlich für uns. Das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, wo wir einen Corner bei uns haben im Camp, den cutten und der bei einem anderen Team richtig groß aufspielt. Letztes Jahr war es Rasul Douglas bei uns im Camp, den haben wir gecuttet und er war dann großer Playoff-Held bei den Packers. Jetzt haben wir Moreau rausgeschmissen, der spielt bei euch groß auf. Das ist irgendwie schon ein bisschen ärgerlich. Man sieht, dass Roster-Building halt doch eine gar nicht so einfache Sache ist. Anders als es ein Jim Irsay zum Beispiel vor kurzem behauptet hat. Dass das ein ganz einfacher Job wäre. Ich würde mich auch in der Defensive Line bedienen und könnte da eigentlich sowohl Thibodeau als auch Leonard Williams oder Dexter Lawrence gut gebrauchen. Die haben alle, glaube ich, ihre Stärken, die sie bei uns gut einsetzen könnten. Wenn ich jetzt erwähnen müsste aus allem, würde ich wahrscheinlich Dexter Lawrence nehmen, weil einfach bei uns der Anker im One-Game gerade absolut fehlt. Wie gut Dexter Lawrence da ist, weiß ich nicht, aber er hätte eigentlich theoretisch die Anlagen dafür, die Eins da zu sein, die unserer Leiter wirklich helfen würde, mal ein Running Back vor dem First Down Marker zu tackeln.
Das kann er.
Wo ich sage, wenn es Run-Stoppen geht, dann ist er Leonard Williams dein Mann.
Okay. Ja gut, da stecke ich nicht tief genug drin, zu wissen, welcher D-Liner jetzt da am besten passt. Spielt ihr mehr mit Dreier- oder mit Viererfront? Ich meine, es spielt wahrscheinlich keine mehr so große Rolle in der modernen NFL, aber...
Also die letzten Jahre, also wir sind ja schon, haben wir es schon ein bisschen geswitcht dieses Jahr. Also die letzten Jahre unter Patrick Graham, der jetzt der DC bei den Raiders ist, da haben wir mehr eine 3-4er-Front gespielt. Das ist, glaube ich, für mich auch einer der Hauptgründe, warum Lawrence jetzt aktuell so aufzockt, weil er hat, das weiß ich nicht, ich meine, der ist ja ein Mammut von einem Mensch, ne? Der ist irgendwie 340 Pfund und der ist so ein bisschen, ich vergleiche ihn immer mit einer Hummel. Also ein Typ, der so groß ist, sollte sich nicht so filigran bewegen können wie der. Und der hat immer als Defensive End gespielt oder sehr oft als Defensive End in dieser 3-4er Front. Und das war eigentlich nicht so seine natürliche Position. Und wir spielen jetzt viel öfter mit einer 4er Front, also mit zwei Defensive Tackles und zwei Defensive Ends. Er ist halt einer der beiden mit Leonard Williams und das kommt ihm viel besser entgegen. Also er kann auch sein Pass-Rushing-Talent, das ihm damals schon im Draft schon nachgesagt wurde, dass er nie so wirklich 100% rausbringen konnte, das bringt er jetzt viel besser und viel mehr zum Tragen. Und ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also aktuell mehr so eine Viererfront.
Hey Jungs, es ist dann die Stunde der Wahrheit, wir müssen die Zahlen auf den Tisch packen. Emil, wie ist dein Tipp für Sonntag?
Also ich sag Giants gewinnen, es bleibt aber eng und ich gehe mit so 27-24. Knappe Kiste.
Chris, was hast du?
Wir überraschen und gewinnen mit 20-17.
Okay. Mike, was hast du?
Ich sage natürlich auch, dass die Giants gewinnen. Und ich glaube auch, es wird eine knappe Kiste. Und ich glaube, es wird auch kein wirklich schönes Spiel werden. Und ich sage, das wird ein 17-14 für die Giants.
Okay. Um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass wir ein gutes Spiel sehen, dass wir dann am Ende knapp verlieren, weil wir jede Niederlage auf dem Weg zum First Overall Pick gerne mitnehmen, wenn dahinter eine gute Leistung steht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte bei so einem engen, sehr one-lasting Spiel an Kleinigkeiten hängen und vielleicht gewinnen wir dann doch irgendwie so 14-12.
14-12, okay. Ah.
Da freuen wir uns doch alle drauf auf dieses Spiel.
Ja. Die Frage ist noch, in Overtime oder? Nein, geht gleich bei 14-12 nicht.
Oh Gott. Echter Augenschmaus. Nee, aber ich bin komplett bei dir. Ich glaube, das kann. Wir haben es auch bei den Giants vor 2 Wochen gesehen. Ne? Gerade Kleinigkeiten sein. Special Teams. Wir hatten dort 2 Fumbles gehabt, die das Spiel maßgeblich mitentschieden haben. Nicht, dass wir besser waren in der Partie, aber wir wären deutlich länger mit drin gewesen in dieser Partie. Und da bin ich mir sicher, dass hier der ein oder andere Fehler, auf welcher Seite auch immer, auch mit dazu beitragen wird, welches Team an dem am Wochenende als Sieger vom Platz gehen wird.
Chris, haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht.
Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Emil und bei Mike, dass ihr heute diese Runde so bereichert habt. Das war eine sehr spannende Diskussion. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank alle fürs Zuhören. Ich wünsche uns allen ein spannendes und vor allem verletzungsfreies Spiel am Sonntag und Horns up.
Horns up.
Go Giants.